SWR 2.
Dies ist die Sendung Reflexe mit Noemi Gradwohl am Mikrofon und neuer Schweizer Literatur. Von zwei starken Frauenfiguren, die grundverschieden sind, erzählt der Schriftsteller Hans-Jörg Schertenleib in seinem neuen Roman Wald aus Glas. Der Autor wurde in Zürich geboren und lebt heute sowohl in Irland wie im Aargau. Seit 30 Jahren ist er schriftstellerisch tätig. Sein neuestes Buch ist konzentriert und souverän geschrieben. Lebenshunger, Selbstbestimmung, Gewalt und Auflehnung sind darin wichtige Themen. Hans-Jörg Schertenleib hören Sie jetzt im Gespräch mit Hans-Ulrich Probst.
Ja, Hans-Jörg Schertenleib, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Wald aus Glas. Das ist ein geheimnisvoller Titel, der braucht, glaube ich, gleich eine Erklärung.
Da erwischen Sie mich gleich auf dem falschen Fuß. Ich wusste vom ersten Moment an, als ich diesen Titel abtippte auf meinem Laptop, oder ich vermutete es zumindest, dass es Probleme geben wird mit dem Verlag, dass ich diesen Titel nie und nimmer durchbringen würde. So kann man sich täuschen. Der Titel dieses Romanes ist keine Sekunde in Frage gestellt worden. Es wurde noch nicht mal nachgefragt, was dieser Titel denn überhaupt zu bedeuten hat. Und deswegen erwischt mich Ihre Frage zumindest halbwegs auf dem falschen Fuß. Also ich kann den Titel nicht wirklich erklären. Und mittlerweile ist es auch so, dass ich ihn gar nicht erklären will. Gleichwohl lässt sich einiges dazu sagen. Also er verrät, behaupte ich, einiges über das Schreibprogramm, über das poetologische Programm dieses Romanes. Ich denke, der Titel lässt anklingen, dass in diesem Buch auch Poesie Platz hat. Mehr kann ich leider nicht dazu sagen.
Ja, das Bild ist ja wunderschön, wenn man sich einen Wald aus Gläsern vorstellt, dazu noch im Sonnenschein oder im Herbstlicht. Dieser Roman spielt im September. Er handelt von zwei Frauen, einer älteren und einer sehr jungen, fast einem Mädchen. Und wie beim epischen Theater ist eben das Interesse nicht auf den Ausgang, nicht auf die großen dramatischen Geschehnisse gerichtet, sondern auf den Verlauf. Und darum schlage ich vor, Hans-Jörg Schertenleib, dass Sie uns gleich aus dem Prolog lesen. Da wird das Ganze situiert vom Ende her und dass wir von daher dann die Geschichte entwickeln.
Gerne. Die Frau saß am Rand der Lichtung, an den Stamm einer Birke gelehnt, die Beine an die Brust gezogen. Hätte es die Nacht zuvor nicht das erste Mal in diesem Jahr geschneit, der Spaziergänger, der sie fand, hätte wohl angenommen, sie habe sich nur hingesetzt, um den Ausblick auf den vorderen Langbadsee zu genießen, und sei dann eingenickt. Aber dafür war es zu kalt. Dass es eine Frau war, sah er sofort. Auch dass sie tot war, wusste er, so sagte der Mann später aus, schon während er auf sie zuging. Obschon er keine Antwort erwartete, blieb er doch ein Stück von ihr entfernt stehen und rief ihr zu: »Hallo, Sie da, alles in Ordnung?« Und weil er immer noch nicht glauben wollte, tatsächlich eine Tote gefunden zu haben, und hoffte, die Frau hebe plötzlich den Kopf, sehe ihn lächelnd an, stehe auf und klopfe sich den Schnee von den Hosenbeinen, rührte er sich nicht von der Stelle und sah sie an. Über den Wipfeln der Fichten am anderen Seeufer lag Dunst, die Sonne stand handbreit über dem Kamm des Höllengebirges, das den Talkessel abschließt, und tauchte das obere Drittel der Felswand in ein kaltes, ein weiß-gelbes Licht. Ein schöner Tag, dachte der Spaziergänger, so schön, als dürfte nichts Schlimmes geschehen. Dann ging er endlich zur Toten hinüber und beugte sich vorsichtig über sie. Aus der Distanz hatte er geglaubt, eine Decke sei er von der Schulter gerutscht und liege in ihrem Schoß, aber jetzt sah er, dass sie einen toten Hund im Arm hielt, als könne er sie wärmen. Wie alt sie ist, dachte er, und wie furchtbar müde sie aussieht. Für den nächsten Gedanken, der ihm durch den Kopf ging, schämte er sich. In diesem Alter nimmt man sich doch nicht mehr das Leben. Es ist ja ohnehin bald vorbei. Da fiel ihm die Angst seiner Großmutter vor dem Sterben ein. Und vielleicht hatte die alte Frau genau wie seine Großmutter eine unheilbare Krankheit und wollte das Leiden verkürzen. Nur Verrückte fürchten sich nicht vor dem Tod, ging ihm noch den Kopf, und Babys. weil sie noch nicht wissen, dass das Leben ein Ende findet. Oder atmete die Frau etwa noch? Er beugte sich tiefer über sie, fast hätte seine Nase ihr Gesicht berührt. Der Hund, sah er jetzt, war voller Blut und hatte eine Schusswunde auf der Brust. Vor der Toten lag ein schwarzer, handlicher Stein in Form einer stumpfen Pfeilspitze im Schnee. Sie riecht nach Zimt, stellte er verwundert fest. Gefrorene Schneekristalle lagen auf ihren Wangen und auf ihren Lippen. Die Brauen über den offenen Augen waren weiß vor Reif, wie mit Mehl bestäubt, genau wie der Hund, dessen Schnauze mit Schnee gefüllt war, als habe er in der Erde gewühlt. Der Mann verstand nicht, weshalb es ausgerechnet die rosa Flecken auf den schwarzen Lefzen des Hundes waren, die ihn zu Tränen rührten. Er wandte sich ab, doch das Schluchzen, das ihm aus der Kehle stieg, konnte er nicht hinunterschlucken. Drei Dohlen kamen übers Wasser auf ihn zu, ohne Schrei, als verbiete die Situation jedes Geräusch, nicht einmal die Flügel der Vögel waren zu hören. Als sie sich in den Ästen über ihnen niederließen, fingen sie aber doch an, vorwurfsvoll zu schimpfen. Der Mann blieb in der scharfen Morgenkälte stehen, bis er sich beruhigt hatte. Die Bergstiefel der Toten sahen neu aus. Gern hätte er den Schnee weggewischt, der die Achseln ihrer Jacke bedeckte, aber er brachte es nicht über sich, die tote Frau anzufassen. Sie wirkte weder friedlich noch traurig, nur müde und erstaunt, als habe sie etwas Unerwartetes gesehen. Das Mädchen lag 4-5 Meter vor dem Ende des Durchgangs an der Wand, aus der direkt über ihrem Kopf ein Rohr mit verrostetem Flansch ragte. Im ersten Augenblick dachte die Frau, das Mädchen sei tot. Das Blut, das sich um seinen Kopf ausgebreitet hatte, sah aus wie eine Krone aus Flammen, sagte sie später aus, eine Krone, die dem Mädchen vom Kopf gerutscht ist. Es lag auf der Seite, die Beine an die Brust gezogen, die Arme als Schutz vor dem Gesicht. Die Frau blieb stehen, hielt den Atem an und machte die Augen zu. Ich hätte am liebsten eine Zigarette angezündet, würde sie ihrem Mann später gestehen, dem sie ihre Gefühle eigentlich schon lange nicht mehr offenbarte. Von einer der Laderampen war das Wispern von Reifen auf Beton zu hören. In der Morgendämmerung hat es kurz geregnet. Die Frau öffnete die Augen, beugte sich über das Mädchen und bemerkte, dass es atmete und also noch am Leben war. »Sie ist doch noch ein Kind«, dachte sie. »Was werden ihre Eltern sagen? Hatte sie das Mädchen nicht schon einmal irgendwo gesehen?« Gehörte es nicht zur Clique, die sich im türkischen Imbiss an der Buxerstraße traf, den sie ihrer Tochter verboten hatten, weil es hieß, dort werde Alkohol an Jugendliche verkauft? Wie schmal das Mädchen war. Sein Gesicht war voller Blut, das rechte Auge zugeschwollen, die Lippe aufgeplatzt. Dass ein Zahn vor dem zerschlagenen Mund auf dem Boden lag, sah die Frau erst, als sie sich abwenden wollte, um endlich Atem zu schöpfen. »Ich habe«, erzählte sie ihrem Mann abends, »ich habe die ganze Zeit, in der ich das Mädchen betrachtete, die Luft angehalten, als schütze mich das.« »Schützen? Aber vor was denn schützen?«, wollte er wissen. Da hatte sie endlich angefangen zu weinen. Im Durchgang aber blieb sie ruhig und gefasst, als stehe sie neben sich oder nein, über sich, als gehe es jetzt in erster Linie darum, stark zu sein und das Kind vor weiterer Aufregung zu bewahren. Plötzlich sah sie die rosa Lidränder ihrer Kaninchen vor sich, wie lange sie nicht mehr an die Tiere ihrer Kindheit in Split gedacht hatte, nun erschienen sie vor ihr, als seien sie nicht bloß eine Erinnerung. Die Lider hatten selbst dann hellrosa geleuchtet, wenn die Kaninchen die Augen geschlossen hatten, als brenne ein Licht in den Köpfen mit den großen, weichen Ohren, die sie so gerne gestreichelt hatte. Es schneite, als die Sanitäter die Trage mit dem Mädchen aus dem Durchgang trugen, dicht und heftig, viel zu früh, Flocke an Flocke, es war doch erst September, ein Wirbel wie im tiefsten Winter. Bis die Männer die Ambulanz erreichten, die mit offener Hecktür vor dem Durchgang stand, war der Boden mit einer dünnen Schneeschicht bedeckt, auf der die Abdrücke ihrer Schuhe stehen blieben, ganz kurz nur, dann waren sie wieder verschwunden, ausgelöscht.
Eine Tote und eine beinahe Tote. Hans-Jörg Scherdenleib las aus dem Anfangskapitel seines neuen Romans Wald aus Glas. Wir haben jetzt diese poetischen Register, die Sie angesprochen haben, mit dem Titel auch schon gehört, aber im Grunde ist natürlich das Rätsel, was ist mit diesen beiden Frauen passiert. Die Schauplätze sind zum einen ein Wald, wie wir dann erfahren, im Salzkammergut in Österreich, und das Mädchen wird gefunden in einem industriellen Niemandsland hier im Schweizer Mittelland. Mhm. Wer sind die beiden? Das müssen wir jetzt den Hörerinnen und Hörern doch kurz sagen, denn was sie im Folgenden ja erzählen, in eine Art Zopfmuster immer schön ein Kapitel über die Ältere, ein Kapitel über die Jüngere, und so wie hier, wo sie eben im gleichen Kapitel vorkommen, passiert es nur noch ein einziges Mal, fast verschämt, also auch ohne direkt ausgedrückt zu werden, aber es gibt da noch einen Zusammenhang. Sonst wird wirklich abwechslungsweise die Geschichte dieser 72-Jährigen und der 16-Jährigen erzählt. Wer sind sie?
Es sind zwei Frauen, die auf den ersten Blick nicht unterschiedlicher sein könnten, also altersmäßig. Die eine steht, ja, das kann man so sagen, eher am Ende ihres Lebens. Die andere weiß noch gar nicht genau, wer sie sein möchte. Auch was der soziale Hintergrund betrifft, könnten sie unterschiedlicher nicht sein. Die eine Frau, die ältere, Roberta Kienesberger, ist in Österreich geboren, 50er Jahre in die Schweiz gekommen, weil es keine Arbeit gab in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg, katholisch aufgewachsen, und dann ihr gegenübergestellt dieses 16-jährige Mädchen, ein Türkenmädchen in der Schweiz, in der Nähe von Aarau aufgewachsen, muslimisch erzogen, wenn auch nicht allzu streng. Also zwei Lebensentwürfe, die auf den ersten Blick nicht unterschiedlicher sein könnten. Der Berührungspunkt ist der, dass beide ihr Leben in die Hand nehmen und nicht mehr über sich bestimmen lassen möchten.
Vorausgestellt ist im Buch ja ein Motto des italienischen Neorealisten Cesare Pavese: eine furchtbare Kraft ist in uns die Freiheit. Und das ist eigentlich schon auch das Leitmotiv für das, was diese beiden Frauen unternehmen. Roberta ist zwangs eingewiesen worden in ein Altersheim, man hat ihren Hund weggenommen, und jetzt setzt sie eben diesen Freiheitswillen um mit aller Kraft darin, auszubüchsen, zu flüchten. Das macht sie raffiniert. Sie besorgt sich im Verborgenen eine Trekking-Ausrüstung, und eines Tages, sie kann auch, also sie hat schon lange allein gelebt, hat ihre Familie einst verlassen, ist wahrscheinlich eher eine Einzelgängerin und hält das überhaupt nicht aus, diesen Irrsinn, diesen auch ziemlich sarkastisch geschilderten Irrsinn im Altenheim, und kann dann mit dem alten Lieferwagen ihres früheren Vorgeschäfts, kann sie abhauen, auch den ins Tierheim verbrachten Hund, Prinz, den sie als Tote noch im Arm hält. Er ist erschossen worden, davon später. Also so bricht sie auf und sucht den Weg zurück, eben wo sie herkam, das Salzkammergut. Das ist die eine Bewegung. Die junge Frau, Eifer, die hat eben die Schule abgeschlossen, aber keine Lehrstände gefunden und wird von ihren Eltern jetzt mal zum Arbeiten zum Bruder des Vaters geschickt, der einen Gastbetrieb am Schwarzen Meer betreibt, aber natürlich wird sie da nur ausgenutzt und fühlt sich völlig fremd in dieser eben muslimischen Umgebung. Der Hintergrund, dass die Eltern sie weggeschickt haben, ist natürlich auch, sie hat einen nicht-türkischen, einen nicht-muslimischen Freund, und sie bricht auch aus. Auch sie sinnt danach, sie ist zwar völlig abgeschnitten, bis ihr dann Freunde dieses jungen Mannes auch ein Handy bringen, dass sie immerhin ein bisschen sich orientieren kann. Und sie schlüpft dann in einen unbewachten Moment in einen Bus beziehungsweise in dessen Gepäckfach eines Reisecars. Und ihr Ziel ist umgekehrt wieder die Schweiz. Nicht? Genau. Also so gehen die beiden einander gegenüber. Wie sind sie zu dieser Konstellation gekommen? Wir haben vorher gesagt, ihre letzten beiden Romane, Cowboy Sommer, eine Männergeschichte, klar, eine Männergeschichte, und Regenorchester, eine eindeutig autobiografisch inspirierte Geschichte. Da haben Sie auch gesprächsweise gesagt, ich gehe eigentlich von meinen Erfahrungen aus. Was verbindet Sie oder was spiegelt sich an eigenen Erfahrungen in der Geschichte dieser beiden Frauen?
Ja, das müsste man Strang für Strang auseinandernehmen. Ich möchte vielleicht eher von der Geburtssekunde dieses Textes reden. Ja, bitte. Bei den vorangehenden Büchern war es völlig klar. Also die stehen nun wirklich auf dem Boden der gemachten Erfahrung. Ja. Und bei diesem Buch war es ein Halbschlafbild. Ich liebe diesen Zustand des Halbschlafs, in dem man noch nicht wirklich schläft und also auch noch nicht wirklich träumen kann. Dennoch ist das Bewusstsein nahezu ausgeschaltet und es scheinen Bilder auf, die sich dem ja eben Bewusstsein eigentlich entziehen. Und da stand plötzlich eine alte Frau mit Hund an der Leine und einem riesigen Rucksack am Rücken an einem Waldrand. Und dieses Bild hat mich nicht mehr losgelassen. Und so habe ich angefangen, mich für diese alte Frau zu interessieren und habe eine Biografie entwickelt für diese Frau und hatte nach den beiden ja autobiografisch geschriebenen Romanen ein Problem, eben auf welchen Boden stelle ich diesen Text. Und es lag dann für mich auf der Hand, dass ich zurückgriff auf Einzelteile der Biografie meiner Mutter, die als junge Frau in den 50er Jahren aus dem Salzkammergut aus Ebensee, wie es im Roman auch vorkommt, in die Schweiz kam, um Arbeit zu finden. Also bei dieser Figur, bei der Figur der älteren Roberta Kienesberger, konnte ich durchaus auf, ja nicht selbstgemachte Erfahrungen, aber doch von meiner Mutter
auf eine
mir.
Spur, ja, auf eine reale historische Spur sozusagen.
Und die mir auch sehr nahe war, ja, und die ich auch wirklich kannte, weil wir haben uns sehr, sehr oft, meine Mutter hat natürlich, das liegt in der Natur der Sache, sehr oft über diese Bewegung, die sie als junge Frau gemacht hat, geredet. Und ich war schon ein ziemliches Stück im Roman drin, in der Schreibarbeit, und dann verlangte plötzlich eine zweite Figur Eintritt in dieses Textgebäude, und das war diese 16-jährige junge Türkin. Woher die kommt, das kann ich Ihnen wirklich nicht erzählen. Das ist auch etwas, was ich früher eher vermeiden wollte bei der Schreibarbeit. Überraschungen mit derlei großen Konsequenzen, denen ging ich eher aus dem Weg. Und hier habe ich mir gesagt, nee, lass es zu, guck, was passiert. Und das hatte für die Textarbeit ja verblüffende Konsequenzen. Ich hatte dann auch plötzlich die Möglichkeit von, ich möchte das Echokammern nennen. Also wenn die eine Figur etwas sagte, kam ein Echo zurück von der anderen Frau. Leicht variiert, und das hat handwerklich gesehen großen Spaß gemacht für mich, diese Querverstrebungen zwischen den beiden Strängen zu ziehen.
Sie haben ja dann doch dieser überraschend aufgetauchten Figur doch und der alten eine strenge Form gegeben, eben in diesem strikt gehandhabten Zopfmuster. Man hätte sich auch vorstellen können, die beiden Geschichten hintereinander zu erzählen. Also das haben Sie nie erwogen, das sozusagen hintereinander zu erzählen.
Doch, oder? Natürlich, ich habe es sogar versucht, nur habe ich mich irgendwann entschlossen, und das ist ja dramaturgisch nicht ganz uninteressant, die Karten von Anfang an offen auf den Tisch zu legen. Das hat bedeutet, die Spannung, die ein Text für mich auch haben muss, als Leser auch, ich mag Texte, die auch mit Spannung arbeiten, die konnte nicht aus dem Plot generieren werden, sondern die musste aufgrund der dramaturgischen Konstruktion entstehen. Und deswegen habe ich mich entschieden, die zwei Erzählstränge ineinander zu verflechten oder zu verzopfen. Ja.
Genau, das ist also dieses Spannungsmoment, dass das funktioniert, das sind da regelmäßig Cliffhanger eingebaut. Ja, jetzt geben wir noch ein bisschen Fleisch an den Knochen. Also Roberta lässt dann das Auto irgendwo stehen. Sie landet, nachdem sie gerade noch vermieden hat, ihren Sohn, den sie eigentlich besuchen wollte und den sie eben, das wird aber nicht weiter erläutert, das zeigt eben nur sie, ihre Suchbewegung, wahrscheinlich ihre Unzufriedenheit mit dem Leben, dass sie die Familie einst verlassen haben. Es wird vieles auch offen gelassen. Das macht den Reiz der Figuren aus, dass man nicht alles erfährt. Sie landet auf einem Camping, zunächst am Walensee bei Aussteigen, und einem kleinen Mädchen, reist dann weiter über Innsbruck. Und eigentlich kann man sagen, die ganze Reise ist bei ihr eine Rückschau auf ihr Leben. Also da passiert nicht mehr viel, sondern alles, was sie erlebt, wird in Beziehung gesetzt zu diesem Leben, das nicht als gescheitert, aber auch nicht wirklich als gelungen wahrscheinlich zu bezeichnen wäre. Sie hat sich immer wieder freigeschwommen, aber wenig Glück gehabt mit den Männern, und der Einzige, der ihre Gefühlswelt teilt, das ist eben ihr Hund, der ja auch nicht zufällig Prinz heißt. Also das ist selbst was von der Hoffnung auf den Märchenprinzen vielleicht übergeblieben ist, nicht bei Roberta, haben Sie gesehen.
Ja, so ist das, ja. Und ich denke, das ist auch im Alter begründet, ja, dass diese Frau mit 73 Jahren natürlich eine Reise in die Vergangenheit macht, in die eigene. Und alles, was sie erlebt, abgleicht und vergleicht mit bereits erlebten Sachen, die weit, weit, weit zurück in ihrer Vergangenheit liegen. Bei der jungen Frau ist das ganz anders. Für die junge Frau, für Eifer, ist das wirklich ein Aufbruch ins Nichts, weil sie hat kaum Vergleichsmöglichkeiten. Sie steht ganz am Anfang ihres Lebens.
Ja, hier wird man beinahe erinnert an den Jugendromanverfasser Hans-Jörg Schertenleib, nicht? Das ist auch in gewisser Weise eine Coming-of-Age-Geschichte. Die ist wirklich erst 16. Sie hat dann allerdings schon fast altkluge Sätze vor sich, wenn sie sagt, dass sie abhauen will, um die Frau zu werden, die ich sein will, nicht die, die sich meine Eltern vorstellen. Dann ist das natürlich sehr programmatisch. Und sie schlägt sich dann mit Autostopp und ein bisschen Glück, dass sie ein gleichaltriges Wiener Mädchen, das mit seinem Vater in einem Lastwagen unterwegs ist, eben bis Wien kommt und dann mit einem Gelddiebstahl auch noch bis nach Zürich kommt. Sie versteckt sich zunächst einmal, will sich aber eigentlich den Eltern stellen. Das ist so ein richtiger kraftvoller Ausbruch nochmal. Sie schneidet sich die Haare und sagt dann, so zeige ich mich jetzt den Eltern, sage, ich will bei euch bleiben, ihr müsst akzeptieren, wie ich bin. Mhm. Das heißt, einen nicht-muslimischen Freund haben und eine Ausbildung machen. Das sind schon zwei sehr verschiedene Geschichten. Nochmals, dieses junge Mädchen, was hat das mit der Alten zu tun eigentlich? Sie selber sind 55, man hat sicher auch noch das Mittelalter.
Ja, mir war es wichtig, dass diese beiden Frauen so weit wie möglich auseinander liegen und, um mich zu wiederholen, auch auf den ersten Blick so wenig wie möglich gemein haben, was natürlich eben nicht stimmt. Bei Lichte betrachtet ist es eben ganz und gar nicht so. Und ich habe das dann auch fast Kapitel um Kapitel vorgeführt, indem sie nämlich ähnliche Dinge erleben, ja, unter ganz anderen Vorzeichen, die wir auch herausgearbeitet haben jetzt, begründet in den sehr verschiedenen Altern der beiden Hauptfiguren. Nämlich hat es interessiert, eine junge Frau zu zeigen, die den Mut hat, auszubrechen. Ja?
Haben Sie dieses türkische Milieu recherchiert? Da droht ja die Gefahr des Klischees oder auch der Ungerechtigkeit. Man muss ja sagen, so übel zugerichtet wird sie vom eigenen Bruder. Das könnte ja Vorurteile fördern. Wie sind Sie mit diesem Problem umgegangen?
Also ich bin ein Autor, der immer recherchiert. Ich muss recherchieren. Ich will wissen, wie es in einer Stadt riecht. Istanbul klingt anders als Wien klingt. Salzburg riecht anders als Zürich riecht. Und was die Erzählebene von Roberta Kienesberger betrifft, da konnte ich wirklich auf Erzählungen meiner Mutter und auf meine eigene Kindheit in Österreich zurückgreifen. Bei der Erzählebene von Eifer war ich dringend auf Hilfe von Türkinnen und Türken angewiesen. Und ich habe viele Gespräche geführt. Ich habe mit jungen türkischen Frauen geredet, mit türkischen Eltern, mit jungen türkischen Männern. Ich habe Romane aus der Türkei gelesen. Ja, selbstverständlich musste ich den Text, wenn ich auf den Boden der selbstgemachten Erfahrung, dann doch wenigstens auf den Boden der genauen und präzisen Recherche stellen. Und ich hätte mir auch ein anderes Ende gewünscht, nur hat die Recherche zutage gefördert, dass das nicht anders möglich ist. Man würde nie und nimmer in einer muslimischen Familie, die wirklich muslimisch lebt, ein Mädchen derart Schande über die Familie bringen lassen, ohne dass dieses Mädchen bestraft wird.
Nun sind ja diese beiden starken Figuren ihrerseits nicht einfach Heroinen oder also unschuldig, das ist ein wichtiger Punkt. Sie sind auch mit Gewalt durchaus vertraut. Mhm. Das ist etwas, das sie beide teilen, das wirkt auch ziemlich drastisch, vielleicht weniger beim Mädchen, das sich gegen einen üblen Grabscher und sich vor allem für seine Freundin wehrt und dem wirklich brutal dann auf die Pelle rückt. Bei der alten Frau überrascht der Gewaltausbruch zum Schluss.
Mich überrascht er gar nicht. Nee, Sie haben ja sehr schön herausgearbeitet, dass das einzige Bezugslebewesen, ich habe jetzt nach dem Wort gesucht, eben dieser Hund ist. Ja. Und dieser Hund wird von einem Mann, der sich dann auch sehr arrogant, abfällig und arrogant ihr gegenüber verhält, erschossen. Und mich erstaunt die Reaktion gar nicht. Diese Reaktion musste sein. Sie muss diesen Mann totschlagen.
Das ist natürlich dann auch die Exemplifizierung, Hans-Jörg Schertenleib, des Pavese-Vorspruchs von der furchtbaren Kraft, welche das Freiheitsstreben bringt. Weil man fragt sich auch schon zuvor, wie geht das weiter, weil die Roberta selbst, wie sie dann am Ebensee, am Ort ihrer Kindheit angekommen ist, stellt sie ein bisschen ernüchtert ja fest, jetzt bin ich am Ziel meiner Reise und was mache ich? Ich sitze am Fenster wie im Altenheim und starre in meine Vergangenheit. Als bringe die die Stunden, die Tage zurück. Also es winkt ja da ein Stück Vergeblichkeit mit und dieses heftige Ende ist natürlich dramaturgisch gut gelöst. Mhm. Weil sonst müsste man auch sagen, ja, was jetzt? Jetzt ist sie dort und doch ist es nicht so viel anders als im Altersheim. Mhm.
Ja, ich glaube, das ist eine Tatsache, so schwer es einem fällt, das zuzugeben. Also da rede ich wieder aus Erfahrung, dieser Umzug oder besser gesagt, dieses Auswandern von mir persönlich nach Irland vor 16 Jahren war natürlich mit dem Wunsch verbunden, den anderen, den Fremden in mir selbst zu entdecken, ja. Und ja, da täuscht man sich natürlich.
Man entkommt sich nicht, ja.
Es ist ein Klischee natürlich, aber es ist dennoch die Wahrheit.
Genau. Und jetzt leben Sie, um jetzt das gleich aufzugreifen, jetzt leben Sie in Spagat. Sie leben in der Schweiz, verheiratet und haben aber das Haus in Irland immer noch für regelmäßige Aufenthalte, oder wie?
Vor allem für Arbeitsaufenthalte. Dieses Haus hat für einen Schriftsteller etwas, in meinem Fall, Magisches. Also ich muss mich nur ins Arbeitszimmer setzen und es schreibt mit mir. Und ich habe keine Ahnung, weshalb das so ist. Es ist so und ich will das gar nicht in Frage stellen, sondern nur ausnutzen.
Vielleicht zum Schluss unseres Reflexegesprächs, Hans-Jörg Schertenleib, nochmals die Frage, was steckt von Hans-Jörg Schertenleib in Eifer und Roberta? Sind Sie sich darüber klar geworden?
Nein.
Also die Geschichte ist sehr stringent erzählt, sehr, sehr sorgfältig und auch mit viel atmosphärischen Schilderungen, die einen überzeugen. Wie gesagt, der Fokus ist ganz auf diesen beiden Protagonistinnen, die Nebenfiguren bleiben zum Teil vielleicht etwas vage, wenn man den Anspruch an einen größeren Roman hat. Hier ist es eigentlich wirklich die Geschichte von diesen zwei Frauen. Mhm. Was steckt von ihnen drin?
Wahrscheinlich kann man es reduzieren auf das Handlungsmotiv der beiden Frauen, auf diesen unbändigen Wunsch, selbstbestimmt zu leben. Wahrscheinlich lässt sich es wirklich auf diesen einen Satz reduzieren, was aber schon eine ganze Menge ist in der heutigen Zeit, die damit nur ganz, ganz schwer einen Umgang findet. Leute, die nach dieser Maxime leben, die passen nicht ins Schema und diese beiden Frauen leben so und das ist wahrscheinlich sehr autobiografisch, weil das auch auf mich und wie ich die Welt sehe und mit Welt umgehe zutrifft.
Ja, da sind wir gespannt, wohin Sie Ihr Freiheitsdrang und ihr Wunsch, sich doch als Schriftsteller zu behaupten, was eben nicht immer ganz leicht zusammenzubringen ist, weiterführt. Sind Sie schon am Schreiben?
Ich sitze am nächsten Projekt, ja. Ich habe mich auf den Weg gemacht, ja.
Ja, auf dem Weg, so heißt der zweite Teil des Buchs, in der Fremde der erste, was eben spiegelt, dass sich die beiden Figuren fremdbestimmt fühlen und zu Hause dann logischerweise, wenn auch ein unwirtliches Zuhause ganz zuletzt, heißt der dritte Teil dieses sorgfältig konstruierten Romans Wald aus Glas von Hans-Jörg Schertenleib. Hans-Jörg Schertenleib, heute Gast in Reflexe. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind.
Herzlichen Dank.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.